schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit.
Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden.
Guten Abend bei Sachzwang FM. Die wahren Worte, die wir gerade gehört haben, die stammen von Theodor W. Adorno. Das berühmte Gedicht zu Anfang kam natürlich von Paul Celan, die Todesfuge. Am vergangenen Donnerstag jährte sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zum 60. Mal, vor allem die Befreiung der noch lebenden darin befindlichen Menschen. Aus diesem Anlass bringt Querfunk Spezial, bringt Sachzwang FM heute einen Vortrag des Historikers Ulrich Herbert, den er vor 6 Jahren zum selben Anlass gehalten hat in Karlsruhe. Thema ist der Holocaust und die deutsche Gesellschaft.
Forschung und mit ihr auch die deutsche Öffentlichkeit und nicht nur die deutsche, mit der Frage auseinander, welche Antriebskräfte jene verhängnisvolle Eskalation forcierten, jene verhängnisvolle Eskalation der Gewalt, die von der Judenverfolgung schließlich zum Genozid an den Juden führte. Dazu ist in den vergangenen Jahrzehnten viel geforscht, viel debattiert worden, aber aufgrund ganz neuer Ansätze, nicht zuletzt auch aufgrund neuer Archivzugänge, sind in den vergangenen etwa 5 bis 8 Jahren von israelischen, amerikanischen und deutschen Historikern zunehmend doch 2 Hauptlinien herausgearbeitet worden, die als treibende Faktoren bei der Ingangsetzung des Genozids an den Juden mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Auf der einen Seite nämlich solche Bestrebungen oder Konzepte, die bei der Durchsetzung weitreichender kontinental-imperialistischer Zielsetzungen Deutschlands, vor allem in Osteuropa, das Schicksal der dort lebenden einheimischen Bevölkerung als zu vernachlässigende Größe ansahen, sich an einem moralentleerten Zweckdenken orientierten und sich in denkbar vielfältigen Formen situativer Zwänge jeweils aktualisiert. Konzipiert wurden solche Vorstellungen und Konzepte vorwiegend von den jungen, sehr explizit nationalsozialistischen Intellektuellen an den Universitäten, in den Planungszentren der Wehrmacht und nicht zuletzt bei Gestapo und SD. Dies ist der eine Bereich, der zunehmend unsere Aufmerksamkeit findet, weil er uns davon weglenkt, von dem Gedanken, als gäbe es so etwas wie eine SS-eigene Planung, die von dem Rest der Gesellschaft abgeschottet gewesen sei, gerade im Hinblick auf die Vorbereitungen der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungsbewegung. anderen Seite in den letzten Jahren nicht nur, aber in der Öffentlichkeit natürlich stark beachtet, vor allem durch die Arbeit des amerikanischen Historikers Goldhagen, der rassistische Antisemitismus, der die Vertreibung oder, um mit Goldhagen zu sprechen, schließlich auch die Eliminierung und die Ermordung eines Teils oder aller der Juden in den Vordergrund stellte, ist dieser Aspekt zunehmend diskutiert worden, insbesondere die Frage, wie weit denn solche Vorstellungen in der deutschen Gesellschaft verbreitet gewesen seien. Und ein Vorteil, nein, sicherlich eine Leistung der Arbeit Goldhagens liegt darin, diese Frage in den Mittelpunkt der Forschung zurückgebracht zu haben. Wenn man auch bei den meisten Historikern der Meinung ist, dass die Antworten, die Goldhagen gibt, sagen wir mal, nur sehr vorläufig sein können. Diesen beiden Fragen, einerseits also diese Konzepte und kontinentalimperialistischen Zielsetzungen, andererseits die Frage nach den antisemitischen Antrieben in der deutschen Bevölkerung, liegen nun tatsächlich die großen offenen Fragen, die großen Diskussionen, die derzeit geführt werden. In welchem Verhältnis stehen also ideologische Faktoren wie Rassismus insgesamt und Judenhass im Besonderen zu jenen zweckbezogenen, oft rational genannten Motiven wie etwa wirtschaftlicher Modernisierung oder Nahrungsmittelknappheit im Osten, deren Verbindung zur Ingangsetzung des Genozids wir vielfach feststellen können? Welche Bedeutung kam in diesem vielfältigen Geschehen dem Antisemitismus bei? In welcher Funktion? Und wie verhielt sich in diesem Kontext die deutsche Bevölkerung insgesamt in den verschiedenen Orten im Reich selbst, vor allem aber in den besetzten Gebieten im Osten? Auf diese Problematik will ich im Folgenden näher eingehen, mich zunächst auf die Fragen nach der Verbreitung und Bedeutung des Antisemitismus in Deutschland und insbesondere dem Verhalten der sogenannten gewöhnlichen Deutschen in diesem Kontext beziehen und dann der Frage nach den sogenannten nicht-ideologischen Antrieben und der Verbindung dieser Konzepte mit dem ganz normalen, zumindest deutschen Programm der Ostsiedlung zu betrachten. Am Ende wird dann die Frage der Verbindung beider Elemente zu untersuchen sein. War also der Antisemitismus in Deutschland und welche Rolle kommt ihm bei der Ingangsetzung und planmäßigen Durchführung des Genozids zu? In welchem Verhältnis stand die deutsche Gesellschaft zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? politische Einstellungen begannen sich in Deutschland vor allem seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder stärker auszubreiten. Zunächst in den doch sehr kleinen Antisemitenparteien, dann in den rasch an Einfluss gewinnenden nationalistischen Verbänden, vom Bund der Landwirte über die Alldeutschen bis hin zu so unscheinbaren Organisationen, aber großen Organisationen wie den Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband oder andere. In Österreich übrigens war diese Bewegung noch sehr viel kräftiger, weil sie eng verwoben war mit den sich ausbreitenden nationalistischen Strömungen im ausgehenden Vielvölkerreich der Habsburger. In Deutschland wie in Österreich erhielten die radikal antisemitischen Bünde und Parteien vor allem in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg einigen Zulauf. Ihre Bedeutung nahm aber jedenfalls in Deutschland nach 1923 bald ab. Hier gab es einen gewissen Bodensatz an radikalen Judenhassern, die vor allem in der Frühphase der Weimarer Republik auf sich aufmerksam machten. Sie rekrutierten sich zum einen aus den alten Antisemitenverbänden, zum anderen gewannen sie Zulauf aus den Anhängern der traditionellen Rechten. In den frühen 20er Jahren und dann vor allem seit den frühen 30er Jahren wurde die NSDAP und vor allem die SA zum Sammelbecken eben dieser Kräfte. Festhalten, dass in den Weimarer Jahren zu Akten körperlicher Gewalt gegen die Juden doch nur in vergleichsweise wenigen Fällen gekommen ist. Es gab sie, aber sehr viele waren es nicht. Kennzeichnend für die 20er Jahre waren eher ausgreifende Diffamierungs- und Schmähungskampagnen, deren bekannteste jene im Zusammenhang mit den Publikationen über die sogenannte Verschwörung der Weisen von Zion oder die sogenannte Ritualmordpropaganda waren, sowie, das ist bisher doch relativ unbekannt, Schändungen von jüdischen Friedhöfen und Synagogen. Keine vereinzelten Vorkommnisse, sondern relativ häufig etliche hundert sind davon berichtet. Aber, schaut man genauer hin, sind solche Schändungen, nächtliche Schändungen von jüdischen Friedhöfen und Synagogen eben auch eher das Gegenteil eines offensiv und aggressiv auftretenden Antisemitismus. Als Täter wurden hierbei in der Regel Jugendliche festgestellt und nur bei einem kleinen Teil waren hierbei direkte Zusammenhänge zu politischen Rechten nachweisbar, meist eher Zugehörigkeit zu einem diffusen Milieu. Häufig spielt auch Alkohol eine Rolle. Die aktuellen Bezüge sind unübersehbar. Allerdings verweisen nun ja gerade Friedhofsschändungen nicht auf bewusste politische Aktionen entschiedener Antisemiten, sondern eher auf unterschwellig wirksame Todesfantasien, auf ein tabuisiertes und nur in nächtlichen heimlichen Aktionen sich entladendes antijüdisches Aggressionspotenzial. Insofern kann man solche Erscheinungen womöglich als Symptome nur notdürftig unterdrückter Gewaltfantasien gegenüber den als fremde, mystische Macht wahrgenommenen Juden deuten, insbesondere bei jenen Jugendlichen und deren Milieu. Man soll solche Entwicklungen nicht geringschätzen, aber es ist doch schwierig, von hier aus eine direkte Verbindung zur antijüdischen Politik des Nationalsozialismus, insbesondere nach 1938 etwa, zu ziehen. Die radikalen, gewaltbereiten Antisemiten blieben während der Weimarer Jahre insgesamt doch eine Randgruppe. Sie waren gewiss nicht unbedeutend, aber ihr krakelendes, von Ausschreitungen begleitetes Auftreten traf doch in der Öffentlichkeit, übrigens zum Teil sogar innerhalb der nationalen Rechten und manchmal sogar bei der NSDAP, auf zuweilen indignierte Ablehnung. Man wollte mit solchen Krakelern nicht im Grunde nicht viel zu tun haben, wenngleich man deren grundlegendes Anliegen für nicht so falsch hielt. Gleichwohl ist es vermutlich richtig, diese Bewegungen als Ausdruck einer weiter verbreiteten Gewaltbereitschaft gegenüber den Juden zu verstehen, die aber, und das ist doch sehr wichtig, in den Weimarer Jahren durch gesellschaftliche Ächtung und, was hervorzuheben ist, durch gerichtliche Verfolgung eingedämmt wurde. ein Potenzial der Gewalttätigkeit also, das erst bedeutsam werden würde, wenn diese Ächtung und Eindämmung wegfallen sollte. Vorgehen auf Schmähung von Juden konnte angezeigt werden und wurde in der weit überwiegenden Zahl der Fälle auch verurteilt. Es gibt etliche hundert Urteile, was oft übersehen wird. Bedeutender als diese Gruppe der gewaltbereiten Antisemiten waren jene, wie schon im Kaiserreich, so auch und noch verstärkt während der 20er Jahre verbreiteten Formen eines eher passiven Antisemitismus, der durch die Entwicklung während des Ersten Weltkriegs und der Nachkriegszeit neue Nahrung erhalten hatte, sich aber nicht so sehr in offener Feindseligkeit oder gar in Straßenkrawallen äußerte. Dass die Juden einen Fremdkörper im deutschen Volke darstellten, dass sie mit den Feinden Deutschlands aus dem Ersten Weltkrieg in Verbindung stünden, dass sie die Presse beherrschten, dass sie sich am Krieg sowie an Inflation und Wirtschaftskrise bereichert hätten, solche Schlagworte der antijüdischen Propaganda gehörten doch zur Überzeugung vieler in Deutschland der 20er Jahre. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass, nimmt man die verschiedenen Schattierungen dieser eher passiven, aber durchaus intensiven Judengegnerschaft zusammen, sie schon vor 1933 in Deutschland womöglich eine Mehrheit stellten. Natürlich auf die Wähler und Anhänger der NSDAP selbst zu. Zwar waren gewiss nicht alle und vielleicht nicht einmal die Mehrheit der NSDAP-Wähler Antisemiten, aber sie waren doch bereit, die von der Nazi-Partei ja unentwegt angekündigte Entrechtung der Juden zu akzeptieren, ja zu unterstützen und blindlings mitzutragen, wenn ihnen selbst nur Brot und Arbeit gegeben würde. Auch in der Deutschen Nationalen Volkspartei war ein deutlicher, auf dem rechten Flügel sogar radikaler Antisemitismus notorisch. Und selbst in Stresemanns DVP war diese Einstellung nicht selten, nicht anders in den großen Wehrverbänden mit dem Stahlhelm und besonders ausgeprägt in der protestantischen Kirche. Zum Beispiel führte der Stahlhelm für seine knapp 400.000 Mitglieder bereits den Arierparagraphen ein, 1924. Juden, selbst hochdekorierte Frontkämpfer, durften keine Mitglieder sein. Nicht anders beim Jungdeutschen Orden mit 200.000 Mitgliedern, dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband mit 400.000 Mitgliedern, dem Reichslandbund mit 1 Million Mitgliedern, den Deutschen Burschenschaften, dem Deutschen Turnerbund und vielen anderen Organisationen. Dies war gleichwohl, man muss das unterscheiden, kein eigentlich fanatischer, aggressiver Antisemitismus. Im Gegenteil, er konstituierte sich geradezu dadurch, dass er sich vom vielgescholtenen Radau-Antisemitismus unentwegt zu distanzieren trachtete. Sei es bei den voyeuristischen Kampagnen über Ritualmord oder Mädchenhandel der Juden, sei es bei Friedhofsschändungen oder bei Krawallen. Je deutlicher die Kritik an solchen Exzessen, desto überzeugter konnte man, so scheint es, auf die eigenen, vermeintlich seriösen Absichten auf die tatsächliche Existenz einer vermeintlich ungelösten Judenfrage verweisen. Diese Form des, wie ich es nennen möchte, passiven Antisemitismus war zudem nicht auf, klar auf ein bestimmtes Ziel, irgendeine Lösung, orientiert schon gar nicht einvernehmlich auf jene einer Elimination der Juden. Wenngleich, schaut mal genau hin, viele derartige Überlegungen und Konzepte doch auch zirkulierten. Dieser Antisemitismus war nicht aktiv, sondern reaktiv, aber er reichte doch allemal hin, um bei aller Kritik an sogenannten Übertreibungen selbst ein radikales Vorgehen gegen die Juden zu akzeptieren, als solches dann nach 1933 eben nicht von grölenden Radau-Antisemiten besorgt wurde, sondern von der Regierung und auf gesetzlichem Weg. Wie sich diese Akzeptanz ausweitete, wuchs wohl auch die Überzeugung, dass es mit der Verfolgung der Juden schon seine Richtigkeit haben müsse. Denn, so ist in vielen Quellen zu lesen, wer so bestraft werde wie die Juden, der könne doch ganz gewiss nicht unschuldig sein. Antisemitismus war in Deutschland, also in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, ein wichtiger, allerdings kein dominierender Faktor. Aber es gab einen gesellschaftlichen Bereich, in dem sich ein radikaler Antisemitismus schon sehr früh durchsetzte, nur sehr wenig Opposition fand und durchgehend bis 1933 und natürlich darüber hinaus bestimmt blieb. Und das waren ausgerechnet die Universitäten. Mithin derjenige Ort, an welchem jene Generation ausgebildet wurde, die während der NS-Zeit und vor allem während der Kriegsjahre in die Führungspositionen von Staat und Gesellschaft aufging. Mit dem deutschen Hochschulring wurde bereits 1921 an den Universitäten ein Verband tonangebend, in welchem sich ein Großteil der traditionellen studentischen Verbindungen zusammengeschlossen hatte und in dem sich bereits nach wenigen Monaten die radikale, und das hieß immer, die rassenantisemitische Richtung durchgesetzt hatte. Der Hochschulring errang in diesen Jahren nach 1921 im Durchschnitt bereits mehr als 2/3 der Sitze in den Studentenparlamenten der deutschen Universitäten, wobei die Judenfrage kein Randthema war, sondern im Mittelpunkt der hochschulpolitischen Auseinandersetzung stand. Das Ziel des Hochschulrings, Studenten jüdischer Abstammung, nicht jüdischer Konfession, bereits 1921 jüdischer Abstammung, aus dem Verband der deutschen Studenten auszuschließen und mithin an den Universitäten als erster staatlicher Institution das Staatsbürgerprinzip zu durchbrechen und die Juden unter Fremdenrecht zu stellen, dieses Ziel des Hochschulrings wurde vom preußischen Staat zwar abgelehnt, bei einer Urabstimmung im Jahre 1927 entschieden sich aber bei hoher Beteiligung 77% der preußischen Studenten für die Beibehaltung der die Juden ausschließenden Mitgliedsformel, selbst um den Preis, dass daraufhin die finanziellen Zuwendungen an den Verband der deutschen Studenten gestrichen wurden. 77%. Der sich hier an den Universitäten ausbreitende Antisemitismus der völkischen Studentenbewegung war radikal und er war rassistisch. Aber er war zugleich ausgesprochen elitär und ebenfalls strikt gegen den, Zitat, dumpfen Radau-Antisemitismus gerichtet. nicht durch Pogrome und Ausschreitungen, sondern durch Fremdenrecht und Hinausdrängen aller Juden aus Deutschland, durch staatliche Maßnahmen oder durch weiterreichende Vorstellungen, sollte das Judenproblem, alles Zitat, in kurzer Zeit gelöst werden, ebenso radikal wie sachlich. Sachlich, das war das Zauberwort dieser Zeit. Individuelle Auseinandersetzungen mit den Juden lehnt man ab. Nicht von Hass und Fanatismus, sondern von Wissenschaft und Patriotismus wollte man sich als völkischer Student gegenüber den Juden leiten lassen. Die Bekämpfung von Juden sollte also keine Frage der persönlichen Gefühle sein, sondern, ich zitiere aus einer der Hochschulschriften jener Jahre, eine aus den Gesetzen der Natur abzuleitende Notwendigkeit. Schon von daher hat derjenige, der auf der Suche nach dem radikalen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft nur nach wilden Fanatikern Ausschau hält und womöglich eher auf die unteren Bereiche der Gesellschaft schaut, vermutlich eine falsche Vorstellung. Gestapo und SD, die nach Kriegsbeginn in den von Deutschland eroberten Ländern Polizei- und Einsatzgruppen leitete, die für die Ingangsetzung der Deportation und Ghettoisierung verantwortlich und seit dem Herbst 1941 auch mit der Durchführung der Politik der sogenannten Endlösung betraut war, diese Führungsgruppe, einige hundert Männer, setzte sich zum überwiegenden Teil aus Vertretern eben dieser Generation von Hochschulabsolventen der 20er Jahre zusammen. Zumeist Juristen, die in ihrem Handeln kühle Professionalität mit der Überzeugung verbanden, dass ihr Tun nach dem Prinzip der völkischen Weltanschauung unumgänglich, notwendig, ja, in Wahrung der Interessen des deutschen Volkes, ich zitiere, sogar ethisch geboten sei. Hier wird der Zusammenhang zwischen ideologischer Aufladung und der Beteiligung am Genozid schon eher unmittelbar greifbar. Aber gerade nicht bei jenen, die traditionellerweise als antisemitische Hetzer, als fanatische Judenhasser auftreten, wie man sie in der SA, in Teilen der Partei, im Umfeld der antisemitischen Agitatoren, etwa im Umfeld des Stürmers fand, sondern bei den Angehörigen der jungen Nachwuchselite. Die aber hatte vor 1933 eine politische Sozialisation durchlaufen, welche generationelles Selbstbewusstsein und politischen Radikalismus, und das hieß vor allem radikalen rassistischen Antisemitismus, miteinander zu einem prägenden Weltbild verknüpfte. Dieses Weltbild erwies sich nach 1933 und vor allem seit Kriegsbeginn auch als längerfristig wirksam, als nun Angehörige dieser Generation in früh sehr hohen Positionen Gelegenheit bekamen, ihre politischen Utopien auf eine zuvor gar nicht für möglich gehaltene Weise in die Praxis umzusetzen. Vor 1933 eben in Deutschland auch Gegenkräfte. Vor allem bei den Arbeiterparteien, auch bei den Katholiken, bei den Linksliberalen. Wie stark verbreitet der Antisemitismus vor 1933 auch immer gewesen sein mag, bei 30, 40 oder 50% der Bevölkerung, je nach Kriterien, immer stand ihm auch Ablehnung gegenüber. Im Verlauf der Weimarer Jahre gab es mehrfach regelrechte öffentliche Empörungswellen gegen den Antisemitismus, die große Wellen schlugen. Nach den Krawallen im Berliner Scheunenviertel zum Beispiel, nach dem Rathenau-Mord, nach den sich im Jahre 1924-25 häufenden Friedhofsschändungen, nach Übergriffen von SA-Leuten auf Juden, insbesondere nach dem von der Berliner NSDAP organisierten sogenannten Kurfürstendamm-Krawall. Und nicht zuletzt daran, an die Existenz der Gegner des Antisemitismus, knüpfte sich die Hoffnung, ja die Überzeugung zahlreicher deutscher Juden, dass der Antisemitismus historisch gesehen, jedenfalls in Deutschland, ein allmählich absterbendes Überbleibsel aus finsterer Vergangenheit und dadurch gewissermaßen ohne Zukunft sei. Wenigstens in Deutschland. Davon war man doch überzeugt. Seit 1933 aber, das ist, wie Sie zugeben werden, eine simple, aber doch wichtige Feststellung, konnte der Antisemitismus in Deutschland öffentlich nicht mehr zum Ausdruck gebracht werden. Zwar gab es manche Formen, in denen man seine Abscheu gegen judenfeindliche Maßnahmen nach wie vor privat manifestieren konnte. Durch ostentatives Grüßen jüdischer Bekannter, durch Aufrechterhaltung alter Kontakte bis hin zu direkter, nach einigen Jahren übrigens durchaus nicht risikoloser Hilfe, aber eben privat, nicht öffentlich. Während die öffentliche Ebene den verschiedenen Schattierungen des Antisemitismus vorbehalten blieb. Die Antisemiten beherrschten das Feld und da sie eben keine ganz kleine Minderheit darstellten und einen gewissen Background bei den passiven Antisemiten hatten, war es nicht einfach, sich öffentlich dagegen auszusprechen oder gar handelnd tätig zu werden. Allerdings, und das wird bei der Diskussion häufig übersehen, stand die antijüdische Politik des NS-Regimes zwar in der Öffentlichkeit der Staaten des Westens seit 1933 im Mittelpunkt der Sorge und der Diskussion. Dies trifft aber für die Situation in Deutschland in dieser Weise nicht zu. Dies manifestiert sich auch, zum Beispiel, in den erhaltenen Unterlagen aus der Arbeiterbewegung, etwa den Analysen der Exil-SPD oder den Berichten der KPD. Die Linke sah die Diskriminierung der Juden wohl, vermerkte sie auch. Aber sie hielt sie für Erscheinungsformen einer anders strukturierten Gewalt, nicht für Manifestationen ihrer selbst. Es war ein Nebenwiderspruch in der marxistischen Sprache gesprochen, kein Hauptwiderspruch. Es war gewissermaßen ein Spleen, den die Nazis hatten. Die wirkliche Hauptstoßrichtung, so glaubte die Arbeiterbewegung, würde eigentlich gegen die Arbeiter geführt werden. Das hat, wenn ich da diesen Abschlenker eben machen darf, zu der absurden Theorie in der DDR-Geschichtswissenschaft der 60er Jahre, noch der 60er Jahre geführt, dass der Judenmord eigentlich etwas anderes dahinter steckte, nämlich die deutschen Arbeiter wollte man eigentlich treffen. Um sie einzuschüchtern, haben man die Juden umgebracht. So absurder kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das waren sozusagen theoretische Grundvoraussetzungen, die auch in den 30er Jahren und 40er Jahren dann dazu geführt haben, dass selbst hochrangige Theoretiker wie Franz Neumann diese Gefahr nicht gesehen haben. Im Sommer 1938 zum Beispiel war man als Nazi-Gegner höchst beunruhigt wegen der politischen Unterdrückung im Lande und wegen der manifesten Kriegsgefahr. Die Judenverfolgung wurde demgegenüber in ihrer Bedeutung massiv unterschätzt. Wenn überhaupt, dann wurde sie als Symptom für die Gewaltbereitschaft des Regimes oder als Versuch der Einschüchterung der Arbeiterschaft angesehen. Und mindestens bis zum November 1938 nicht als eigenständiger und höchst dynamischer politischer Faktor. der Mitte der deutschen Gesellschaft war diese Ausblendung oder Ignorierung der antijüdischen Politik des Regimes noch viel ausgeprägter. Und zwar in dem Maße zunehmend, wie die Unterstützung der Politik des NS-Regimes durch die deutsche Bevölkerung insgesamt anstieg. Selbst bei jenen, die vor 1933 die Nazis abgelehnt hatten, begannen sich nämlich so seit 1935, 36 allmählich Elemente der Ablehnung neben solche der partiellen Zustimmung zu schieben. Nicht zuletzt beeindruckt durch die vermeintlich so außerordentlich erfolgreiche Wirtschafts-, Außen- oder auch Kriegspolitik des Regimes. Dies scheint sich allerdings den verfügbaren Quellen zufolge auf die nationalsozialistische Judenpolitik noch nur in geringerem Umfang ausgedehnt zu haben. Denn die Judenpolitik des Regimes war in den breiten Kreisen der Bevölkerung, nach dem, was wir wissen, nicht populär. Aber sie war auch kein vorrangiges oder zentrales Thema. Denn angesichts der Dauerserie politischer Großereignisse und der virulenten wirtschaftlichen und sozialen Besserstellung der meisten Deutschen seit Mitte der 30er Jahre schien die Politik des Regimes gegenüber den Juden ein, wenn auch nicht schöner, so doch aber marginaler, womöglich unvermeidlicher, im Verhältnis zu den Erfolgen Hitlers und der Nazis aber jedenfalls nachrangiger Aspekt zu sein. Gleichgültigkeit. Die Bereitschaft, die Verfolgung der Juden hinzunehmen oder sie nur als unwichtig zu ignorieren. Dies kennzeichnete die Haltung der gewöhnlichen Deutschen gegenüber den Juden in diesen Jahren. Sie verweist darauf, dass die allgemeinen Prinzipien einer, wie man heute sagen würde, zivilen Gesellschaft, Schutz des Individuums, Universalität der Menschenrechte, Minderheitenschutz, die ja alle schon lange bekannt waren, dass diese Prinzipien in Deutschland doch nur wenig verwurzelt waren. Nun aber im Falle der Gefahr wurden die Folgen dessen offenbart und es erwies sich, dass es sich bei diesen Prinzipien nicht um Feiertagsüberzeugungen handelte, sondern um die einzige Absicherung einer Gesellschaft gegen den Abstieg in die Barbarei. Und eben diese Absicherung fehlte in Deutschland der 30er Jahre. Offensichtlich trat dies nach dem Pogrom des 9. November 1938 in Tag. Zwar gab es in der Bevölkerung viel Kritik an den sogenannten Ausschreitungen in dieser Nacht, aber das Regime war davon keineswegs beunruhigt. Ganz anders als im Fall der anwachsenden Kritik gegen die Praxis der Tötung von Geisteskranken eineinhalb Jahre später. Der Unterschied liegt auf der Hand. Am Schicksal der eigenen Verwandten und auch der geisteskranken eigenen Verwandten nahmen die meisten und auch viele Deutsche sehr wohl Anteil, auch wenn es sich um Behinderte handelte. Und das Regime sah sich dann schließlich gezwungen, angesichts der laut werdenden Proteste sein Vorgehen zu ändern und jedenfalls zunächst abzustocken oder dann doch abzumildern. Anders gegenüber den Juden. Im Herbst 1938, als nun für jedermann offensichtlich wurde, zu welchem Ausmaß an Gewalt die Politik gegenüber den Juden in der Lage und bereit war, kam es eben zu nichts vergleichbar. Die geäußerte Kritik bezog sich vielmehr vor allem auf den Krawall, auf den plebejischen Charakter. auf die Form der Ausschreitung am 9. November und geradezu Stereotyp auf die, Zitat, unnötige Vernichtung von Werten. Oder wahrscheinlich doch, wie wir heute wissen, mehr als 100 ermordeten Juden dieser beiden Nächte, sprach jedoch kaum einer. Und auch als die Gerichtsverfahren gegen die Mörder ohne Ausnahmen niedergeschlagen wurden, immerhin wurden am Gerichtsverfahren eingeleitet, gab es weder Nachfragen noch Kritik, weder im Publikum noch, was vielleicht wichtiger ist, in der Justiz. Als das Regime daraufhin die Form der antisemitischen Politik modifizierte, und statt der Ausbreitung des Straßenmobs nach dem 9. November eine stillere, gesetzförmige, gleichwohl aber massiv verschärfte Politik gegen die Juden begann, die durch die Inhaftierung von mehr als 20.000 jüdischen Männern in Konzentrationslager nach dem 9. November eingeleitet wurde, legte sich die Aufregung schnell. Die Ermordung der Juden, so lautete das Signal dieser Ereignisse an die Regimeführung, stieß auf keine rechtlichen Gegenmaßnahmen mehr. Und von der deutschen Bevölkerung war, vermied man nur Aufruhr und Sachbeschädigung, vermutlich nichts anderes zu erwarten, außer einer gewissen Gleichgültigkeit. Kommen wir damit zu dem zweiten eingangs genannten Komplex, jenem Konzept kontinentalpluralistischer Bestrebungen, bei deren Durchsetzung das Schicksal der einheimischen Bevölkerung in Osteuropa zu vernachlässigende Größen darstellen und die gerade von jüngeren Historikern in den letzten Jahren als wichtige, ja entscheidende Faktoren bei der Ingangsetzung des Genozids an den Juden herausgearbeitet worden sind. Auch hier spielt die Frage nach der deutschen Bevölkerung die eine zentrale Rolle, nur in anderer Weise. Es geht nicht so sehr um die breite Bevölkerungsschicht wie im letzten Fall, sondern insbesondere um spezifische, vor allem akademische Eliten, nicht um typische Nationalsozialisten in erster Linie. Insbesondere ist in den letzten Jahren der Zusammenhang zwischen bevölkerungs- und wirtschaftspolitischen Planungen für diesen Marsch nach Osten und der Umsetzung in die Realität des Massenmords näher untersucht worden. Als Ausgangspunkt werden hierbei vor allem die beim Hitler-Stalin-Pakt vereinbarten Umsiedlungen der sogenannten Volksdeutschen aus Ost- und Südosteuropa genommen. Als die ersten 10.000 Menschen dieser Gruppe im deutschen Machtbereich angekommen seien, so diese Überlegung, ist eine folgenschwere Kettenreaktion in Gang gesetzt worden. Um für die deutschen Umsiedler aus dem Osten Platz zu schaffen, sind Polen, vor allem Juden, in großer Zahl aus dem Wartegau und anderen Regionen ausgesiedelt worden, ohne dass für diese Menschen bereits irgendwelche Vorkehrungen getroffen worden waren. Nun setzte ein Prozess immer weiterreichender Deportationspläne ein, zusammengehalten durch die Utopie der sogenannten völkischen Flurbereinigung Europas. Ethnische Säuberung hat sich daraus entwickelt. Im Zentrum dieser Verschiebungs- und Deportationspläne standen die Juden, die man ganz aus dem deutschen Einflussbereich hinausdrängen wollte, in die östlichen Regionen Polens zunächst, dann nach Madagaskar, ans Eismeer in Nordrussland, es gab noch andere Pläne. Des NS-Regimes sich bereit fand, die Juden auf Dauer in seinen Bereich aufzunehmen, entwickelte sich hierbei ein System von Zwischenlösungen und Kompromissen, Jahre 1940, 1941, die schon wegen der dabei entstehenden und allenthalben beklagten schrecklichen, unhaltbaren Zustände auf eine Endlösung drängte, bis schließlich als Konsequenz des Scheiterns der verschiedenen Deportationspläne mit der Ermordung der überflüssig gewordenen und, wie es hieß, nicht anzusiedelnden Juden begonnen wurde. Die Ingangsetzung der Ermordung der europäischen Juden wird in dieser Analyse in den Kontext der deutschen Bestrebungen gestellt, in Mittel- und Osteuropa eine völkische Flurbereinigung in Angriff zu nehmen, die unmittelbar nach Kriegsbeginn in Polen einsetzte und perspektivisch auf der Grundlage der verschiedenen Konzepte, die es gab, die Neuordnung Osteuropas von der Adria bis zur Ostsee und im Osten bis hin zum Ural umfassen sollte. Mit der Verschiebung von Millionen von Menschen, wie dies in den verschiedenen Fassungen des sogenannten Generalplans Ost konzipiert wurde. Allerdings sind nach wie vor bei diesen großrahmigen Plänen, die immer deutlicher in den Vordergrund rücken, eine Reihe von Fragen offen. Denn solche Pläne, wie sie dann im Generalplan Ost formulierten, bezogen sich nie allein auf die Juden, sondern ebenso auf die Polen, die Russen oder auf die gesamte Bevölkerung in den östlich von Deutschland gelegenen Ländern. Und die kleinste Zelleinheit war hier die Million. Hervorheben, allein gegenüber den Juden und in quantitativ geringerem Ausmaß gegenüber den Sinti und Roma verwandelte sich das Scheitern der Deportationspläne in die Praxis des Genozids. In Bezug auf die Juden also gegenüber jener Gruppe, die in der politischen Ideologie des Nationalsozialismus als schärfster Feind gebrandmarkt worden war und die seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland innerhalb weniger Jahre massiv verfolgt und entrechtet worden war. Welche Rolle spielte nun also bei diesen Konzepten der Antisemitismus? In welcher Weise waren vermeintlich rationale Planungen tatsächlich jetzt oder vermeintliche Zwangslagen mit längerfristigen politischen Einstellungen verbunden? In welchem Verhältnis standen ideologische Faktoren zu zweckbezogenen, rationalen Motiven, die den erwähnten Modernisierungsplanungen oder der allenthalben grassierenden Nahrungsmittel? Etwas näher. Es bezieht sich auf Litauen, auf den Spätsommer und Herbst des Jahres 1941 und auf die Forschung meines Freiburger Kollegen Christoph Dietmann. In der Stadt Kaunas lebten etwa 40.000 Juden. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Deutschen begann ein furchtbares, in den Einzelheiten hier nicht zu schilderndes Gemetzel. Auf Veranlassung der Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des SD jagten litauische Nationalisten die Juden durch die Stadt und erschlugen und erschossen Hunderte von ihnen. Übrigens nicht der Mob der Litauer, wie es heißt, sondern die Angehörigen der litauischen nationalistischen Führungsgruppe. Die Deutschen brachten daraufhin nach diesen Massakern etwa 7.000 Juden in eine Kasernenanlage in der Stadt, der sogenannte Siebte Vor. Die meisten von ihnen, durchweg Männer, wurden in den folgenden Tagen von den deutschen Polizeieinheiten sowie von litauischen Hilfspolizisten erschossen. Und zwar mit der Begründung, es handelt sich bei diesen Männern um jüdische Bolschewisten. Kinder wurden in den folgenden Wochen in einem abgesperrten Viertel von Kaunas ghettoisiert. 8 Wochen später, Anfang September 1941, begannen die deutschen Behörden mit der Vorbereitung der Räumung eines Teils des Ghettos. Wie in anderen Regionen der besetzten Sowjetunion sollten nun die als überflüssig deklarierten Juden, die sozusagen nur essen würden und sonst nicht tun könnten, erschossen werden, nun aber auch Frauen und Kinder. Allerdings kam hierbei in Kaunas etwas dazwischen. Es war nämlich so, dass zur gleichen Zeit eine große Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener hier eingesperrt war, die eigentlich dort anfallende Arbeiten erledigen sollten. Dann aber durch die einigermaßen systematische Aushungerungspolitik in diesen Kasernenanlagen starben. Zunächst war die Todeszahl etwa bei 20 pro Tag und stieg dann im September 1941 auf 300 am Tag. Das Problem war nun, dass diese Anlage so gelegen war, dass man die Hungerschreie der sterbenden sowjetischen Kriegsgefangenen in der ganzen Stadt hören konnte, gleichzeitig aber Veranlassung hatte und wohl auch Befehl hatte, keine weitere Ernährung an die sowjetischen Kriegsgefangenen zu liefern, sodass sie bis Mitte September alle gestorben waren. keine sowjetischen Arbeitskräfte mehr hatte, nahm man vorübergehend Zuflucht auf die Juden, die eigentlich, auch Frauen und Männer, die noch lebten, die eigentlich erschossen werden sollten. So verzögerte sich die eigentlich vorgesehene Erschießung der noch lebenden Juden in Kaunas. Sie wurden dann aber doch Anfang Oktober 1941 erschossen. Welche Weise der Völkermord an den Juden in der Sowjetunion in Gang gesetzt wurde, ist und war lange Zeit umstritten. Dass die deutschen Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei des SD zusammen mit anderen Polizeieinheiten, normalerweise Ordnungspolizei, also grüne Schupos, nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, insbesondere in den baltischen Ländern, wie in Litauen, sofort mit Massenerschießungen jüdischer Männer begannen, schien darauf hinzudeuten, dass sie bereits mit konkreten Befehlen zum Massenmord an den Juden in Sowjetunion geschickt worden waren. Christoph Dietmar kann nun aber zeigen, dass das so nicht zutrifft. Polizeikommandos lautete vielmehr, die Sicherheit im Rücken der Front sicherzustellen. Und die Sicherheit der Deutschen, sei in erster Linie durch Kommunisten und Juden gefährdet, wobei der Bolschewismus als politischer Ausdruck der Herrschaft des Judentums angesehen wurde, somit jeder Jude als potenzieller Vertreter des Bolschewismus. Die ersten Massenerschießungen jüdischer Männer im Juli 1941 in Kaunas wurden mit dieser Begründung begonnen, von der die Führer dieser Einheiten offenbar auch selbst überzeugt gewesen zu sein scheinen. Es handelt sich um jüdische Bolschewisten. Die jüdischen Männer wurden, um es zuzuspitzen, in dieser Situation also ermordet, weil die Führer der deutschen Polizeieinheiten, nicht SS, sondern normale Polizeieinheiten, davon überzeugt waren, dass die Juden die Sicherheit der deutschen Besatzungsmacht bedrohten. Dabei kam es nicht darauf an, dass dies tatsächlich nachgewiesen wurde, sondern es wurde als feststehende, nicht weiter zu belegende Tatsache angenommen. Das entsprach der verbreiteten antisemitischen Grundüberzeugung, musste ohnehin irgendetwas geschehen. Die Hemmschwelle ihnen gegenüber war bereits auf denkbar niedrigem Niveau. Aber es bedurfte eines situativen Anlasses, einer spezifischen Begründung, um Handlungen wie Massenerschießungen auszulösen und zu legitimieren. Im Gefolge einer Rundreise des Reichsführer SS, Heinrich Himmler, zu seinen Polizei- und SS-Einheiten in den besetzten Gebieten der nördlichen Sowjetunion, begannen Einsatzgruppen und Waffen-SS dann seit Mitte August 1941 allmählich überall auch mit der systematischen Ermordung der jüdischen Frauen und der Kinder. Für diesen Schritt waren vermutlich zwei einander nicht ausschließende Faktoren ausschlaggebend. Zum einen die langfristigen Siedlungspläne, die ich bereits erwähnt habe. Sollten die neu besetzten Gebiete im Osten, insbesondere das Baltikum, von Deutschen beherrscht und besiedelt werden, wie es die zahlreichen bei Himmler und bei anderen Stellen entwickelten Planungen vorsahen, musste die jüdische Bevölkerung aus diesen Gebieten verschwinden. Andererseits waren in der Sowjetunion alle Vorstellungen, wonach die sowjetischen Juden dereinst irgendwie in den Osten zu verbringen seien, spätestens seit dem Zeitpunkt obsolet geworden, an dem ein schneller Sieg gegen die Rote Armee nicht mehr wahrscheinlich war, seit dem Spätsommer 1941. Also. Verschwinden sollten die Juden, aber verschwinden konnte nur noch bedeuten sterben. Nachdem zuvor aber bereits Zehntausende von jüdischen Männern in Litauen umgebracht worden waren, erschien der Schritt, dies nun auch auf die Frauen und Kinder auszudehnen, nicht mehr gar so groß. Waren die jüdischen Frauen und Kinder nicht produktiv zu verwenden. Und schnell machte das Wort von den nutzlosen Essern die Runde, dass wir in fast allen diese Akten finden. Nicht in den Akten der SS, sondern in den Akten der normalen deutschen Zivilverwaltung. Angesichts der erheblichen und sich verschärfenden Nahrungsmittelknappheit in den neu eroberten Gebieten, über die dann vor allem die Wehrmachtseinheiten zu klagen begannen, die ein großes Nachschubproblem hatten im Norden, entstand ein zunehmender Druck, die Zahl der Esser weiter zu reduzieren. Und damit war erneut jener situative, auf vermeintliches rationales oder Nützlichkeitsdenken gerichtete Anlass entstanden, der nahezulegen, ja zu erzwingen schien, die jüdischen Frauen und Männer nicht mehr zu ernähren und stattdessen zu erschießen. Von Geheimhaltung war hierbei keine Rede. Das ganze Geschehen spielte sich vor aller Augen ab. Sowohl der Hungertod der sowjetischen Gefangenen, wie zunächst die Pogrome, dann die Massenerschießungen der Juden. Verantwortlich waren hierbei zunächst der örtliche Militärkommandant und die Sicherheitspolizei, dann nach Errichtung der deutschen Zivilverwaltung die deutschen zivilen Behörden, die meistens den sogenannten benachbarten oder befreundeten Reichsgauen entnommen waren, sodass bestimmte Einheiten, also Beamte, anstelle des Arbeitsamtes eines bestimmten Distrikts im Reich, dann in einen bestimmten Distrikt in den letzten Gebieten überführt wurden, und zwar komplett. Die Bewachung der Juden war zunächst von deutschen Ordnungspolizisten übernommen worden, dann von einer zufällig verfügbaren Einheit des NSKK, des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps. Für die Kriegsgefangenen war die Wehrmachtsführung zuständig, in diesem Fall der regionale Befehlshaber für das Kriegsgefangenenwesen. In die Diskussion um das Schicksal der Juden in Kaunas waren alle Dienststellen der Deutschen einbezogen. Und ähnlich wie in Kaunas vollzog sich der geschilderte Prozess in diesen Wochen in allen größeren Städten, in Litauen, im Baltikum, in den besetzten Gebieten der Sowjetunion insgesamt. Der Prozess der Ingangsetzung der massenhaften Ermordung von zunächst Hunderttausenden, dann bald Millionen Menschen, das wird umso deutlicher, je genauer und näher man vor allem in den regionalen Prozessen hinschaut, war kein von der allgemeinen Besatzungsverwaltung isoliertes Geschehen, sondern war ein Bestandteil der deutschen Besatzungspolitik im Osten. Zudem eines besonderen antijüdischen Engagements, etwa beteiligten Ordnungspolizisten, gar nicht bedurft. Wir wissen nicht viel über sie, sie waren jedenfalls normale Einheiten, nicht irgendwie geschult, keine spezifisch radikalen Antisemiten. Die individuelle Haltung der Polizisten gegenüber den Juden war vermutlich nicht einheitlich, darauf kam es aber gar nicht an. Als entscheidend erwies sich, dass humanitäre, menschliche Gesichtspunkte gegenüber den Juden auch bei jenen Deutschen keine Bedeutung mehr besaßen, die sich gar nicht als scharfe Antisemiten begriffen, vielleicht nicht mal als Nazis. Denn nun bedeuteten auch Gleichgültigkeit, Abstumpfung und Verrohung, Aspekte, die ich eben im Zusammenhang der Zeit vor 1939 angesprochen hatte, mehr als nur die Hinnahme dessen, was andere taten. Und dies reichte oft auch aus, um sich am Morden selbst zu beteiligen. Fanatismus die Antriebsfaktoren. Aber bei anderen, das geht aus den Akten ganz eindeutig hervor, fehlen solche Motive offenkundig, jedenfalls am Anfang. Die fatale Schlussfolgerung hat Jan-Philipp Renzweig kürzlich formuliert. Ich zitiere, viele dort taten es, weil sie es wollten. Die anderen aber wollten es, weil sie es taten. Und das beschreibt genau den Zusammenhang, mit dem das hier zu tun hat. Zudem, dass eine Trennung der verschiedenen Opfergruppen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, insbesondere in Osteuropa, etwas durchaus Willkürliches hat. Der Holocaust an den Juden war durch Zielsetzung, Radikalität, Größenordnung und Vorgehensweise einerseits etwas Besonderes und Spezifisches, Zum anderen aber stand er in der Durchführung in enger, manchmal nachgerade austauschbarer Beziehung zu den Massenmordaktionen an anderen Gruppen, hier insbesondere etwa zu den sowjetischen Kriegsgefangenen. Das verweist auch darauf, dass die Annahme, die Motivation bei den einzelnen deutschen Protagonisten sei in Bezug auf die Opfergruppen immer deutlich absetzbar, sei es etwa spezifischer Antisemitismus, der sie getrieben habe, der ja dann bei den Russen gar nicht zutreffen würde, als sei diese These doch durchaus anzweifelbar. Zeigt schließlich aber auch die Verknüpfung von solchen Konzepten und sachbezogenen Elementen einerseits und ideologischen Elementen andererseits. Zum einen werden verschiedene Varianten des Antisemitismus sichtbar. Ein barbarischer, in gewisser Weise aber noch traditioneller Judenhass tritt uns bei einem Teil der deutschen Protagonisten entgegen, aber vor allem bei den Litauern. Deren Perspektive ist im Grunde das Pogrom. Gleichwohl sind sie die willigen Vollstrecker auch darüber weit hinausreichender Aktionen, die nicht ihrer Initiative entsprangen. Aber ihrer Initiative entsprangen im Grunde Massaker und Pogrome. Kein systematisches Mord. Vor allem bei den Führern der Sicherheitspolizei und des Einsatzkommandos sowie bei vielen Spitzen der deutschen Verwaltung der gewissermaßen intellektuelle Antisemitismus aufzufinden. Die Judengegnerschaft ist hier als Erscheinungsform des völkisch-radikalen Weltbilds dieser Kerngruppe des Genozids zu erkennen. Der Rückbezug des jeweils eigenen Handelns auf ein solches Weltbild sicherte hier nicht nur gegenüber intervenierenden Stellen ab, sei es Berlin oder vorgesetzte Ministerien, sondern diente vor allem als Enthemmungs- und Entlastungsdiskurs auch der eigenen Rechtfertigung, indem das eigene Tun als notwendiges Mittel zu einem höheren Ziel erklärt wurde und so die ja meist anerzogenen humanitären Prinzipien außer Kraft setzte. Desinteresse bei einem nicht genau zu bezeichnenden, aber doch offenkundig erheblichen Teil der Deutschen, insbesondere in den zivilen und militärischen Behörden erkennen, der die Maßnahmen gegenüber den Juden nicht selbst forcierte oder vielleicht wünschte, aber auch über keinerlei moralische Substanz mehr verfügte, die es ihm erlaubte, sich darüber zu empören. Diese vermutlich größte Gruppe unter den Deutschen in besetzten Gebieten des Ostens war schließlich sogar bereit, selbst den Judenmord zu akzeptieren, als dieser nicht mit Judenhass, sondern mit situativ unumgänglichen Sachzwängen begründet wurde und als im Grunde doch nebensächliche Begleiterscheinung eines größeren, eines bedeutenderen Vorhabens postuliert wurde. Gegen dieses Vorhaben etwas einzuwenden, wurde auch von jenen als unpatriotisch angesehen, die mit den Nationalsozialisten ansonsten nicht viel im Sinn hatten. Die deutsche Sendung und Siedlung im Osten etwa, der Sieg über den Bolschewismus oder ganz allgemein der Sieg. Verweist bereits auf die Bedeutung jener vermeintlich rationalen oder zweckbezogenen Motive, die im Verlaufe des geschilderten Prozesses immer wieder auftauchen. Etwa die Sicherheitsaspekte, die Ermordung der jüdischen Männer als Mittel der Befriedung des Hinterlands. Allerdings beruht die Bereitschaft, die Ermordung von tausenden jüdischen Männern als Sicherheitsmaßnahme zu akzeptieren, bereits auf der Voraussetzung, den Widerstand gegen Deutschland und den Bolschewismus als Ganzen im Wesentlichen als Werk der Juden anzusehen. Insofern erweist sich der Rekurs auf das Sicherheitsproblem bereits als Ausdruck einer antisemitischen Grundhaltung, selbst wenn die Einzelnen das im konkreten Fall durchaus vermeiden würden. Einer antisemitischen Grundhaltung, welcher die sachbezogene Argumentation Sicherheit nur situativ entspringt. Gleichwohl ist dies aber doch offenbar notwendig, denn es suggeriert die empirische Bestätigung des antisemitischen Vorurteils. Es ist tatsächlich so, wie die Antisemiten uns immer gesagt haben. Die Juden sind tatsächlich als alle Bolschewisten. Indem die Juden als vermutliche Saboteure ermordet werden, wird die Vorausannahme, dass es sich bei den Juden um Feinde Deutschlands handelt, bestätigt. Denn sonst würden sie ja nicht so hart bestraft. Durch die Tat wird das Vorurteil zur Tatsache. Und dieser Mechanismus, der hat offenbar unglaublich gut funktioniert. Vorgebrachte Argumentation mit der Lebensmittelknappe. Da nicht genügend Lebensmittel für alle vorhanden seien, werden die als nicht arbeitsfähig angesehenen Frauen, jüdischen Frauen und Kinder umgebracht. Die hier aus der Situation heraus erhobene Forderung nach der Reduktion der Zahl der Esser allerdings sucht sich mit zielstrebiger Bestimmtheit eine Gruppe aus, und zwar eben jene, deren Lebensrecht durch die Tradition und Eruption des Antisemitismus nur noch bedingt und jedenfalls in geringerem Maße anerkannt wurden als die anderer Gruppen. Die Lebensmittelknappheit verweist auf die Verminderung der Zahl gerade jener, die auch in der ideologischen Hierarchie unten stehen, die Juden. Gewissermaßen als Problemlösungsstrategie, das Wort taucht dauernd auf, auch für andere Notfälle zur Verfügung. Und dadurch wiederum gewinnt die Vorstellung von der Ermordung immer größerer Gruppen von Juden eine sich allmählich vom Einzelfall lösende Bedeutung. Zudem, das sei betont, sind diese Begründungen sehr wandelbar. Der restriktiven Ernährungspolitik fiel auch ein großer Teil der in deutscher Hand gefallenen sowjetischen Kriegsgefangenen zum Opfer, legitimiert durch die Behauptung, die man bis heute nachlesen kann, für solche Menschenmassen seien ausreichende Lebensmittel einfach nicht vorhanden. Die gleiche Argumentationsfigur, die damals gebraucht wurde, um den Genozid in Gang zu setzen, finden wir heute zur Entschuldigung und Rechtfertigung genau das gleiche vor. Kriegsgefangenen in direkter Beziehung zur Politik der Aushungerung, die bereits vor Kriegsbeginn in zahlreichen Unterlagen und Konzepten als Grundlage der deutschen Strategie gegenüber der sowjetischen Bevölkerung ausgearbeitet und nun sukzessive umgesetzt wurde. Mit diesen Überlegungen wird auch die gleichzeitig stattfindende Entwicklung in Polen leichter erklärbar. Denn auch hier standen im Herbst 1941 die Begründungen für die überall einsetzenden Massenerschießungen von Juden jeweils im Zusammenhang mit Gefahren oder Bedrohungen, die durch diese Liquidierung, in Anführungszeichen, der Juden vermeintlich abgewendet werden könnten. Die Begründungen waren vielfältig, zum Beispiel die Säuberung des Hinterlands der Ostfront sei notwendig, daher müssten die Juden erschossen werden. Oder die Aushebung von Partisanenwestern. Oder die Beseitigung von Schwarzhandel oder von Krankheiten. Oder die Bestrafung von Sabotagemaßnahmen. Oder die Bestrafung von Attentaten auf deutsche Soldaten. Oder eben die Ausrottung des Bolschewismus. Hier seinen spezifischen Ausdruck darin, dass die Verfolgung, die Unterdrückung, die Ermordung der Juden mit jeweils zweckbezogenen Zielsetzungen begründet wurde und nicht mit Antisemitismus. Und dass die Protagonisten diesen Zusammenhang für überzeugt hielten. Die Juden als Träger des Bolschewismus, die Juden als Verbreiter von Krankheiten, als Spione, als Partisanen. Oder es hieß, sehr häufig, schon bereits seit 1938, 1939 in Deutschland vielfach angewendet, für die Juden sei kein Wohnraum mehr da, sie müssten daher weg oder dezimiert werden. Oder die weitere Ernährung der arbeitsunfähigen Juden gefährde die Versorgung der Truppe. Das haben wir auch in der Sowjetunion gesehen. Auf diese Weise wurde der Genozid mit politischen, militärischen, polizeilichen, bevölkerungs-, gesundheits- oder ernährungspolitischen Zielen verknüpft. Solchen Zielen, die schon aus patriotischen Motiven Unterstützung auch bei solchen Deutschen fanden, die den Nationalsozialisten innerlich fernzustehen glaubten. Und das ist gewissermaßen das Paradoxe, vielleicht auch das Tragische in diesem Zusammenhang. funktionierte dieser Prozess nicht automatisch. Vielmehr war der Ausgang dieses Verfahrens, durch Schaffung immer neuer Sachzwänge immer radikalere Lösungen und schließlich den Massenmord nahezulegen, zumindest für die Spitzen der deutschen Zivil- und Militärverwaltung ebenso durchsichtig wie für die Führer von Gestapo und SD. Zudem wäre es abwegig, hierbei von einer ausschließlichen Konzentration der deutschen Protagonisten auf die ihnen jeweils zugewiesenen Machtbereiche auszugehen. Wir wissen nämlich heute, dass die Kenntnisse von den Vorgängen an den Fronten wie von denen in anderen besetzten Gebieten, insbesondere bei den besonders gut informierten Führungsebenen von Wehrmacht und Sicherheitspolizei, offenbar viel größer und genauer waren als gemeinhin angenommen. Vor allem Berichte über Massenerschießungen sprachen sich in den einzelnen Besatzungsregionen und nicht zuletzt vermittelt durch die Urlauber und die Versetzten auch darüber hinaus wie ein Lauffeuer herum. Über nichts wurde so laut geflüstert wie darüber. Beispiel zu geben über das Massaker von Babi Yar bei Kiew, sprach man bereits den Tagebucheintragungen zufolge 4 Tage später in den Casinos der deutschen Offiziere in Paris. Insofern muss man davon ausgehen, dass wir im Herbst 1941 im Osten Europas oder auch im Westen die Deportation von Juden forderte, von den allenthalben kursierenden Berichten über die Massenerschießungsaktionen der Einsatzgruppen in der Sowjetunion Kenntnis hatte und die Deportationsforderung also nicht als bloße Notlösung aus einer vermeintlich schwierigen Situation heraus erfolgte. Die Schübe zur Verschärfung der Situation, zur Radikalisierung entsprangen eben keinen automatischen Entwicklungen, sondern waren willentlich initiiert.
Sehr groß ist die Zahl derer, die von den Geschehnissen damals nichts gewusst haben wollten, obwohl überall Juden verschwanden und obwohl kaum anzunehmen ist, dass die, welche erlebten, was im Osten geschah, stets über das geschwiegen haben sollen, was ihnen unerträgliche Last gewesen sein muss. Man darf wohl unterstellen, dass zwischen dem Gestus des von allem nicht gewusst Habens und zumindest stumpfer und ängstlicher Gleichgültigkeit eine Proportion besteht. Jedenfalls haben die dezidierten Feinde des Nationalsozialismus von Anbeginn sehr genau Bescheid gewusst.
die sogenannten rationalen, nützlichkeitsbezogenen Begründungen für scharfe, radikale Maßnahmen gegen die Juden erweisen sich insofern weder als rationale Begründungen, denen der Antisemitismus nur aufgesetzt war, noch als bloße Verhüllung des vermeintlich Eigentlichen, nämlich des Judenhasses. Sie erweisen sich vielmehr als praktische Anwendung, als situativer Ausdruck einer antisemitischen Grundhaltung. Rassistische Denkhaltung, insbesondere der Antisemitismus, wirkt in diesem Prozess vorbereitend und definierend. Diese Denkhaltung hierarchisiert Wertigkeit und Lebensrecht einzelner Gruppen und drängt moralische, aus der Tradition des Humanismus oder des Christentums stammende Vorbehalte gegenüber auch denkbar brutalen Problemlösungen zurück, selbst wenn diese die Form der Vernichtung annehmen. Dies setzt allerdings eine zunächst nur situativ auftretende, aktuelle, dringliche Problematik, die solche Gefahren geht oder was auch immer, voraus, deren Lösung zur Erreichung einer höherwertigen Zielsetzung als unabdingbar angesehen wird. Insgesamt also offenbaren die vorliegenden Untersuchungen eine Vielzahl von Faktoren, die die Ingangsetzung des Völkermords bewirken. Auf der einen Seite ein sich radikalisierender Prozess der Brutalisierung bei der Durchsetzung der kontinental-imperialistischen Expansionsziele Deutschlands, insbesondere der Umvolkung, wie es hieß, Mittel- und Osteuropas und der Aushungerung eines großen Teils der Indigenen, insbesondere der sowjetischen Bevölkerung. Auf der anderen Seite damit direkt verbunden vielfältige Formen individueller und ideologischer Motive bei den Protagonisten. Hier spielt Opportunismus eine große Rolle und auch ein verbreiteter Mangel an positiven, wertbesetzten Normen. Wir finden Fatalismus und Obrigkeitshörigkeit, Sadismus und vollständige Abstumpfung. Es ist jedoch auch unübersehbar, dass es sich bei vielen der Protagonisten, wenn auch nicht bei allen, um Antisemiten handelte, wenngleich sich, wie ich versucht habe zu zeigen, hinter diesem Begriff offenbar sehr unterschiedliche Einstellungen verbergen konnten, denen auch innerhalb des Geschehens selbst verschiedene Funktionen beikamen. Bei einem nicht geringen Teil der deutschen Bevölkerung, vor allem jenem, der auch vor 1933 politisch eher rechts gestanden hatte, ist wohl in der Tat von einem manifesten Antisemitismus auszugehen, ohne dass dies jedoch die politische Orientierung allein oder auch nur vorrangig geprägt hätte. Dieses Bild ist nun in der Tat etwas anderes als eine seit jeher auf Elimination der Juden gerichtete Überzeugung wie Goldhagen. Die allmähliche Ingangsetzung der systematischen Vernichtungspolitik ist aus der wie immer zu beschreibenden Verbreitung antijüdischer Einstellungen in der deutschen Bevölkerung heraus nicht unmittelbar zu erklären. Vielmehr bestand eine der Voraussetzungen für die Ingangsetzung der Mordpolitik eher darin, das, wie ich versucht habe zu zeigen, ein erheblicher Teil der Bevölkerung am Schicksal der Juden außerordentlich desinteressiert war. Nicht so sehr sozusagen die fanatische Ausrichtung des ganzen Volkes auf den Antisemitismus, wie Wolthage schreibt, was auch von allen Historikern widerlegt worden ist, sondern eher das Desinteresse scheint hier ausschlaggebend gewesen zu sein. Gesellschaft, die nach einer Vertreibung oder Eliminierung, in welchem Wort hin auch immer, der Juden geradezu lechzte. Aber es verweist auf ein gravierendes, durch die Jahre der Diktatur noch immer weiter scharf ausgeprägtes Defizit einer an Menschenrechten und Minderheitenschutz orientierten moralischen Substanz in der deutschen Gesellschaft, das sich im Verlauf der Jahre unter Diktatur immer weiter ausdehnte und, man muss es so ausdrücken, zu einer tiefgreifenden moralischen Verrohung in großen Teilen der deutschen Bevölkerung führte. Eine Verrohung, die die deutschen Eliten ebenso kennzeichnete wie Angestellte und Arbeiter, die in der Wehrmacht ebenso vorkam wie in den Kirchen und deren Auswirkungen wir sogar in den Verschwörerzirkeln des konservativen und militärischen Widerstands entdecken, für die noch 1943 die Judenfrage ein nachrangiges, im Grunde ganz unwichtiges Thema. Gerade nach Kriegsbeginn erwies sich die dann häufig anzutreffende Vorstellung als besonders bedeutsam, wonach die Judenverfolgung ein durch die Ausnahmesituation des Krieges legitimierter und womöglich unvermeidlicher Ausdruck der Politik des Krieges und der Eroberung insgesamt sei. Sich dem entgegenzustellen, hätte aber eben nicht Indifferenz und Zurückhaltung, sondern explizite, wertbezogene Ablehnung verlangt. Aber dazu waren eben nur mehr wenige imstande, zumal wenn es gegen Juden ging. Diese Einsicht, damit komme ich zum Ende meiner Überlegungen, die Schlussfolgerung aus dieser Einsicht aber lautet, dass es womöglich zur Hinnahme oder gar Akzeptanz der sich anbahnenden nationalsozialistischen Vernichtungspolitik eines so weitgreifenden ideologischen Fanatismus, einer Massenhysterie, eines nationalen Projekts, wie sogar beschrieben worden ist, überhaupt nicht bedurft hat. Das verbreitete Desinteresse, der ausgeprägte Mangel an einem Wertekanon, in welchem der Schutz von Minderheiten als zentrale ethische Norm einer zivilisierten Gesellschaft angesehen wurde, oder Kategorien wie Gleichgültigkeit, Abstumpfung und Verdrängung, erwiesen sich hierbei vielmehr als völlig ausreichend. Und zwar nicht nur im Reich, sondern auch in den besetzten Ostgebieten. Ist dieser Befund der eskalierenden Gleichgültigkeit als Kennzeichen des Verhältnisses der deutschen Gesellschaft zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik viel alarmierender, auch deprimierender, als wenn wir eine durch und durch antisemitische, hasserfüllte Bevölkerung erkennen könnten, für die die Politik gegenüber den Juden im Mittelpunkt ihrer Erwartungen und Forderungen stand. Eine solche Haltung finden wir nicht. Denn die Einhegung der Voraussetzungen für den Genozid auf den deutschen Sonderfall, auf die historische Einmaligkeit der deutschen Wahnvorstellungen gegenüber den Juden, hat ja auch etwas Beruhigendes. Es scheint auf diese Weise Völkermord in Zukunft ausgeschlossen, solange nur sichergestellt ist, dass dieser deutsche Wahn entweder unterdrückt wird oder wie vielfach postuliert in den Nachkriegsjahren in die Gänze verschwunden ist. Aktives, ideologisch motiviertes, fanatisches Verhalten, ein kollektiver Mordwille, die Haltung der deutschen Gesellschaft in ihrer Breite prägte, sondern Gleichgültigkeit, Desinteresse und ein eklatantes Defizit an moralisch fundierten Normen, dann verweist der Völkermord eben nicht nur auf jene historisch einmalige Situation und jene spezifische Gesellschaft, deutsche Gesellschaft der 30er und 40er Jahre, sondern wird auf eine beklemmende Weise universell aktuell und brisant. Nicht nur, aber eben doch vor allem hier in Deutschland. Ich bedanke mich sehr für Ihre lange Aufmerksamkeit.
Das war Querfunk-Spezial. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. In den vergangenen 2 Stunden haben wir einen Vortrag angehört von Ulrich Herbert aus Freiburg, ein Historiker. Er hat vor genau 6 Jahren anlässlich des Jahrestages der Befreiung der Menschen im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, diese Woche vor 60 Jahren, vor 6 Jahren hat er aus demselben Anlass diesen Vortrag gehalten, der Holocaust und die deutsche Gesellschaft. Zum Schluss hören wir noch einmal die Todesfuge von Paul Celan, unterlegt übrigens mit Musik der Band If Then Else. Das Stück heißt Vernichtung. Rock. Sachzwang FM verabschiedet sich für diesmal. Auf Wiederhören.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit.